Also es gibt diesen Fachkräftemangel, das ist einfach faktisch so. Und ich bin auch 100% der Meinung, dass es an einem Imageproblem liegt.
Ja, das ist natürlich das Image, was wir jetzt erstmal haben. Wir hatten vorher gar kein Image.
Also ich weiß, dass es auch viele Agenturen gibt, die schon tolle Arbeitgeber sind. Ich sehe aber trotzdem auch Leute, die die Situation nicht sehen wollen.
Und sobald das Geschäft losgeht, hörst und siehst du keinen mehr. Keiner engagiert sich.
Trotzdem, wenn ich sage, ich bin Impulsgeber der Branche, dann muss ich anders auftreten. Punkt.
Die Chance wird jetzt vielleicht gerade verspielt.
Das Thema Haltung und Kante zeigen ist ein großes und da rennst du bei mir offene Türen mit ein.
Aber wir müssen immer wieder Startup sein, weil es entwickelt sich alles gerade völlig neu. Du musst.
Da holt mich nichts ab. Das ist nicht laut genug, das ist nicht stark genug.
Ne, mit mehr Sinnhaftigkeit auch in Frage stellt, sodass am Ende die Branche vielleicht kleiner, aber besser ist. Beyond Duality, dem nicht nur Kommunikationsbranchen-Podcast. In unserer zweiten Staffel wollen wir uns mit etwas beschäftigen, was es eigentlich gar nicht gibt in der Kommunikationsbranche, nämlich genügend Personal. Aber Scherz beiseite, es gibt wirklich zu wenig und das nennt man dann den viel zitierten Personalmangel. Ich möchte mich heute mit zwei Leuten darüber unterhalten, die erstmal unterschiedlicher nicht sein könnten. Da ist einerseits die rebellische Gründerin, der vorgesetzte Strukturen sowieso nicht liegen, und auf der anderen Seite der sehr erfahrene Manager, gegen den sich da offensichtlich ein wenig aufgelehnt wird. Am Ende des Tages werden wir uns da sicherlich einig werden können, aber wir wollen erstmal anfangen, darüber zu diskutieren. Da ist zunächst Jule Bolzenius, die Gründerin, Head of Operations and Projects bei The Trailblazers, die sich mehr oder weniger eigentlich selber in den Podcast eingeladen hat. Wie sie das geschafft hat und warum sie hier völlig zurecht sitzt, das werden wir später noch zu erklären haben. Mein zweiter Gast ist Jörn Huber, der heute mit zwei unterschiedlichen Hüten gekommen ist. Der eine Hut ist der des CEOs von Otto Misu, einer Kommunikationsagentur, die jeder kennen wird, der diesen Podcast hört. Sein zweiter Hut ist der des Vorstandsvorsitzenden der Bundesvereinigung Veranstaltungswirtschaft, die sich ja im letzten Jahr den bezeichnenden und richtigen Namen Vorwort gegeben hat. Also herzlich willkommen an euch beide. Wir wollen jetzt über das vorher genannte Thema sprechen. Und als erstes, auch wenn eigentlich gilt Ladies First, geht die Frage an dich, Jörn. Wie kannst du uns mal in das Thema einführen, was so ein paar Daten und Fakten anbelangt? Wie ist die Personalsituation jetzt aktuell in der Branche, damit wir mal wissen, wo wir eigentlich zumindest von den Zahlen her aktuell starten?
Ich kann das mal probieren, ja, gerne. Also wenn man die FAZ gestern gelesen hat, da war ja groß getitelt, die Personalnot kommt mit Wucht. Ich glaube, das war auf ganz Deutschland bezogen. Wir können jetzt sagen, in der Veranstaltungswirtschaft kamen sie wirklich mit aller Wucht. Ne? Und also es ist schon bezeichnend, speziell momentan, wenn man so den Zeitraum anguckt in dem Sommer. Wir haben natürlich jetzt nach Corona, wir haben jetzt, sagen wir, im Mai fing es eigentlich wirklich wieder an mit Veranstaltungen, Messen, und geht zumindest mal bis Oktober, dass eine wahnsinnige Wucht an Veranstaltungen auf uns zurollt mit deutlich weniger Kapazität, wie man es früher gehabt hat. Und wenn man so ein bisschen auf die Zahlen guckt, wir haben ja im Februar die letzte Rival-Studie gemacht, und also die Restart, um Restart ging es da, Und da konnte man rauserkennen, dass ein Viertel der Unternehmen über 50% der Fachkräfte verloren hat. Ja, ganz besonders stark sind die Kleinstunternehmen, also zwischen 1 und 5 Beschäftigten betroffen. Da ist es sehr markant, bei den Großen nicht ganz so stark. Da hat man gesehen, dass man die Leute durchaus halten konnte. Da waren natürlich sicherlich verschiedene Programme während der Corona-Zeit verantwortlich dafür, dass man die Leute halten konnte mit Kurzarbeit, mit Überbrückungsgeldern und so weiter. Das hat sicherlich den Unternehmen geholfen. Was aber nochmal ein ganz wichtiger Aspekt ist, das Thema Freelancer, die ja bei uns im Markt uns immer geholfen haben zu skalieren. Ne? Also wir konnten ja dadurch, dass Veranstaltungen immer Antizyklisch oder mal unterschiedlich stattfinden, haben wir eigentlich Freelancer gebraucht, um überhaupt die Flut an Veranstaltungen oder die Veranstaltungen abzuwickeln. Und das merkt man sehr stark in den, insbesondere in den ausführenden Gewerken, Technik, Catering, also bei den ganzen Dienstleistungen außenrum. Und da gibt es leider keine Zahlen, aber ich würde mal von vorneweg behaupten, aus meiner Erfahrung, dass mindestens 50% da geschrumpft sind, wenn nicht sogar mehr. Und das stellt uns natürlich vor ein Riesenproblem, jetzt Veranstaltungen umzusetzen. Und man sieht, ja, allein im Messebereich ist in dem ersten, ja, die ersten 3 Monate sind ja ausgefallen. Das ist jetzt alles in den Mai bis Juni und Sommer gefallen. Das heißt, da finden doppelt so viel Messen statt wie sonst mit der Hälfte der Personenzahl. Und da kann man sich schon merken, was da rauskommt. Das ist letztendlich so ein Punkt. Wir haben einen riesigen Personalbedarf momentan. 3/4 aller befragten Unternehmen haben da gesagt, dass sie Neueinstellungen von Fachkräften suchen. Bei 5,5% waren sogar über 20 neue Fachkräfte. Und ich hatte vorhin gesagt, wir sind ja doch eine sehr breit gestreute Branche, die gar nicht so riesengroße Player hat, wie man es aus der Industrie kennt. Wir haben wenige, die über 100 Mitarbeiter haben oder gar 200, sondern ein Großteil sind viele kleine Unternehmen auch, die Veranstaltungen machen. Trotzdem spielen wir in der Weltspitze, weil wir uns oft vernetzen, miteinander agieren. Aber da merkt man sehr stark, 20 neue Leute einzustellen, wenn du nur vielleicht 30 hast, dann ist das ja fast schon die Hälfte. Also man sieht, da ist ein Riesenbedarf und der ist kaum zu decken, ja, auf allen Seiten. Und das ist merkt man sehr stark, wenn man so ein bisschen guckt. Techniker, Projektleitung, das sind eigentlich so die Themen. Überdurchschnittlich viele Veranstaltungstechniker werden gesucht. Auch gerade in den kleinen Unternehmen, die haben es halt dann auch nicht, haben dann mehr zu kämpfen gehabt, die kleinen Unternehmen, als die großen. Aber insgesamt kann man eigentlich sagen, dass ja in den Bereichen auch Projektleitung, analog, digital, Vertrieb, Geschäftsentwicklung, das waren so überdurchschnittlich gefragte Thematiken. Im Messebau waren es dann noch der Handwerk. Aber es sieht schon wirklich eigentlich, wenn man den jetzigen Teil nimmt, relativ dramatisch aus. Das muss man schon sagen. Und es ist natürlich, wir haben ja in Deutschland ein allgemeines Fachkräftemangel. Das betrifft ja nicht nur uns. Und bei uns kam natürlich jetzt Corona noch on top, dass viele die Branche verlassen haben und einfach der Branche den Rücken gekehrt haben. Zumindest mal im Freelancertum, weil da waren natürlich die Hilfen doch viel zu gering. Und die haben sich dann schnell was anderes gesucht. Und natürlich in anderen Branchen ist sicherlich ein Thema auch schnell Halt gefunden. Weil natürlich andere Branchen sagen, wow, wir haben einen Fachkräftemangel, da kommt eine komplette Industrie mit 1,1 Millionen Beschäftigten auf uns zu. Die sind perfekt ausgebildet, die haben Skills international. Also alles, was du eigentlich suchst als Unternehmen, die findest du im Eventbereich. Und die waren auf der Straße gestanden. Und die haben natürlich da dankend zugegriffen. Und der eine oder andere hat gesagt, ja, das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Das ist ja auch ganz angenehm dort. Und da haben wir sicherlich dann nahe die Diskussion, wie schwach sind wir denn aufgestellt als Branche an für sich im Arbeitsmarkt. Und aber so sieht die Situation momentan aus.
Jetzt, Jule, du hast ziemlich einen Wirbel ausgelöst mit einem Post, der eigentlich jetzt wunderbar nahtlos anknüpft an das, was wir gerade gehört haben, nämlich du hast gesagt, mehr oder weniger geschrieben, dass das Problem hausgemacht ist, dass das sozusagen daran liegt, dass die Agenturen, jetzt mal allgemein formuliert sozusagen Agenturen und die damit verbunden sind, das Problem selber gemacht haben, dass das eben auch mit dem Image der Branche zu tun hat. Du hast ziemlich auf den Punkt formuliert, das wäre überhaupt nicht zukunftsfähig, hast sogar dem, natürlich mit Konjunktiv, dem die Daseinsberechtigung abgesprochen. Ich kann auch mal zitieren, wer das nicht gelesen hat. Obstkörbe, geringe Gehälter, wenig Urlaub, viele Überstunden, Schwierigkeiten mit Homeoffice. hierarchisches Verhalten und dann aber auch sogar bis zu solchen Punkten wie Sexismus, Gender Pay Gap, Gender Care Gap und so weiter und so fort. Das hat sehr viele Reaktionen darauf gegeben. Viele getroffene Hunde haben gebellt, würde ich auch mal sagen. Im Großen und Ganzen waren es positive Reaktionen, wenn ich das so überflogen habe. Es waren so viele Kommentare, dass man das nicht unbedingt alles im Detail lesen konnte, aber eben auch welche, die gesagt haben, was soll denn der Quatsch? Wie ist es zu diesem Rant gekommen? Wie ist das entstanden? Musstest du dir Luft machen, bevor wir mal darüber sprechen, wie viel Wahrheit da drin liegt, in dem, was du geschrieben hast?
Ja, gerne, auf jeden Fall. Ja, tatsächlich. Also es gab super viele Reaktionen darauf. Entstanden ist es aus meiner Wahrnehmung und bestimmt auch an diesem Tag oder an diesem Abend, als ich den verfasst habe und dann, ich glaube, es war ein Sonntag, Vormittag oder so, als ich den dann bei LinkedIn gepostet hatte. Ja, kam es aus einer Emotion heraus. Auch unter anderem, einmal ist es meine Wahrnehmung der Branche, das ist auch unter anderem ein Grund, warum ich diese Agentur, die wir jetzt hier haben, auch mitgegründet haben, einer meiner Antreiber, einfach als Arbeitgeber und als Agentur auch mal zu zeigen, dass es anders geht, als es bisher gemacht wurde, in den Punkten, die du auch dort eben schon genannt hast. Es war aber tatsächlich so, dass ich an dem Freitag davor von der Fachhochschule des Mittelstands eingeladen wurde, dort für die Studenten in einem Format, in einem Eventformat, was die dort organisiert hatten, über den Job zu sprechen. Also so, ich habe auch dort studiert und es waren mehrere Alumni geladen und ja, man sollte so ein bisschen erzählen, was man jetzt macht und wie man dorthin gekommen ist. Und ich habe einfach so erstmal über meinen Weg und dann über die Trailblazers halt gesprochen, wie wir das machen, wie wir uns sehen, dass wir unsere allein nur so Punkte, unsere Kunden Partner nennen. Also bei uns gibt es keine Kunden, wie wir mit unseren Teammates oder Mitarbeitern umgehen, was es hier so für Sachen gibt. Ja, und danach gab es halt so Speed-Dating-Formate. Und die Studenten konnten mir Fragen stellen. Und dann kamen die rein. Die sind sehr jetzt kurz vor ihrem Bachelor und haben halt so gefragt, so was, ist es bei euch wirklich so? Und ich habe irgendwie schon ein Praktikum gemacht in meinem Zeit, ne, in der Praxisphase. Und ich habe das genauso, ich habe ganz schlimme Sachen erlebt und halt all die Dinge, die ich dort halt auch geschrieben habe. Und es war wirklich durchweg niemand, der gesagt hat, boah, cool, ich möchte jetzt irgendwie, ich freue mich voll auf die Arbeitswelt, die jetzt kommt, ne? Oder ich weiß, was ich mache, sondern eher so, wo soll ich hingehen? Man kriegt auch gar keine Praktika so richtig, weil alle erwarten halt schon total viel von einem. Und dann dachte ich nachher so, das hat mich total beschäftigt. Und ich dachte, das kann doch gar nicht wahr sein, dass dieses Bild ja anscheinend einfach so da ist. Also es war ja da, ich habe es ja da erlebt. So, das war natürlich jetzt eine kleine Gruppe, aber ich denke auch oder bin der Meinung, sie steht stellvertretend für ein größeres Bild. Ja, und dann habe ich mich halt hingesetzt und das natürlich auch noch mit meinen Emotionen da versehen und das dann halt gepostet. Und klar gab es sehr viel Zustimmung und auch sehr viel, ja, aber auch Widerspruch, der auch gerechtfertigt ist an einer Stelle. Also ich habe es natürlich sehr pauschalisiert auch in dem Beitrag, das ist klar. Man kann darüber diskutieren und das habe ich auch in einem Folgebeitrag gesagt, in wie viele Ebenen und Tiefen man in einen so einen Beitrag halt gehen kann. Das ist total richtig. Trotzdem ist es da und ich habe so viele auch private Nachrichten bekommen, selbst von Studenten, die genau in derselben Situation sind, von Trainees, die ihr Traineeship abgebrochen haben, von jetzt Leuten, die Freelancer sind, weil sie nicht mehr in Agenturen arbeiten wollen, von Leuten, die auf Unternehmensseite gewechselt sind. Ja, und das hat mir das einfach so bestätigt und ich habe dann so gedacht, weil es halt auch so ein Herzensthema wirklich von mir ist, also es ist halt, es weckt in mir sehr viel Emotion, habe ich gesagt, ich verfolge das weiter und habe mich dann danach sehr, sehr viel mit Dingen auch schon beschäftigt, die es schon gibt. Also ich weiß, dass es auch viele Agenturen gibt, die schon tolle Arbeitgeber sind. Ich sehe aber trotzdem auch Leute, die Situation nicht sehen wollen. Also für mich hat das sehr, sehr viele verschiedene Ebenen. Also für mich gibt es einmal die Leute, die sind schon tolle Arbeitgeber in Agenturen, die machen das auch besser. Dann gibt es die Leute, die sehen das irgendwie, aber werden noch nicht so aktiv. Und dann gibt es aber auch die Leute, die sehen das Problem erst gar nicht. Und sagen wir mal, selbst wenn die Branche schon auf einem besseren Weg ist, was sie an einzelnen Stellen ist, und es gibt auch coole Initiativen, trotzdem kommt es ja anscheinend bei unserem Nachwuchs noch nicht an.
Ja, aber ist das nicht ein Problem, was alle Branchen haben? Also ich meine, dem ist ja eigentlich nicht zu widersprechen. Es gibt natürlich, du hast ja vorhin gesagt, das ist ein unterschiedliches Bild. Es gibt Agenturen, die machen das sehr toll. Es gibt andere Agenturen, die machen das nicht. Das habe ich aber in anderen Branchen auch. Andere, die es nicht verstehen, wie man mit Mitarbeitern umgeht, wie man sie einbindet und so weiter. Das ist natürlich schon so ein Bild prägt es im Gesamten, ist aber ein Gesamtthema, weil Arbeit verändert sich ja momentan überhaupt in der Welt. Ja? Also es ist ja nicht mehr so wie vorher. Und ich hatte durchaus das Gefühl, dass die Pandemie dazu geholfen hat, manchen Dingen auf die Sprünge zu helfen, ja, wo man sich auch noch mal ein bisschen Zeit genommen hat. Ja. Und ich glaube, letztendlich hat es auch was mit einer gewissen Haltung zu tun. Das ist ja nicht nur per se, dass die Agenturen das so wollen, sondern wir haben ja noch eine Kundenseite auf der anderen Seite, ja, die immer sagt, ja, ich hätte gern das und das. Und wie weit bist du Dienstleister und wo kannst du sagen, stopp, und hast eine gewisse Haltung und machst das auf Augenhöhe nachher. Oder bist du halt, mal überspitzt gesagt, der Fußabtreter und der Dienstleister, der hat zu liefern. So war das ja früher durchaus. Ja. Und die Zeiten ändern sich gerade so ein bisschen, weil man merkt, okay, Achtung, ressourcenschwach, wir sagen Veranstaltungen ab, die nicht funktionieren, also weil keine Kapazitäten da sind. Und schon kommst du auf ein ganz anderes Augenhöhe und Miteinander. Und das ist natürlich schon so eine Thematik, die da auch einspielt. Ja. Also es ist ein Problem nicht nur von Agenturen oder der Branche, und da schließe ich einfach mal unsere Kunden auch mit ein, ja, auf der einen oder anderen Seite, wo man sagen muss, das ist ein gemeinsames System, über was man, oder ein Ökosystem, über was man nachdenken muss, sagen, wo kann man denn Verbesserungen bekommen? Aber pauschalisiert, ja, da war ich auch dagegen, ja, weil ich es nicht pauschalisieren kann. Ich sehe es bei mir nicht, ja, wobei wir natürlich auch Themen haben in der Agentur, völlig logisch. Wir diskutieren das auch permanent und können wir hier noch da und so weiter. Völlig logisch, ein permanenter Entwicklungszyklus, du musst dich aber dem stellen. Ja. Und es gibt Leute, die haben auch letztendlich, und da muss man leider sagen, hat Corona natürlich seinen Beitrag dazu geleistet, dass sich viele gefragt haben, ja, mach jetzt was ganz anderes, sich die Sinnfrage gestellt haben. Ja, macht dieser Job noch Sinn oder kriege ich da andere Themen halt irgendwo anders besser? Das ist sicherlich ein Thema.
Definitiv.
Mit einer Existenzangst, also die natürlich da verbunden war. Zu sagen, das darfst du natürlich nie vergessen. Sagen, bin ich jetzt irgendwo drin oder sag, bin ich auf Kurzarbeit gesetzt, ja, auf 100%. Und das kannst du mal 2 oder 3 Monate machen, aber sicherlich keine 2 Jahre. Das hältst du natürlich finanziell gar nicht durch. Und wenn du dann dich aufgestockt bekommst oder nicht deine Agentur so aufgestellt war, dass sie im Digitalen oder im Kommunikativen zu Hause war, wenn du jetzt rein, sagen wir, produktionslastig ausgestellt warst, dann hast du einfach ein Problem. Und dann überwiegen die Themen natürlich auch, wo du fragst, weil du sagst, da kommt ja richtige Existenzangst dazu.
Definitiv. Also du hast jetzt tatsächlich super viele Themen und Ebenen auch angesprochen. Also erstmal, wo du angefangen hast, natürlich dadurch, dass ich das jetzt so auf die Agenturbranche auch in meinem Beitrag und so gerade gemünzt habe, schließe ich das auf gar keinen Fall aus. Der Fachkräftemangel und auch Probleme in Arbeitsflexibilität, Arbeitsmodellen, und haben wir in unterschiedlichsten Branchen, auch die Existenzangst ist in unterschiedlichsten Branchen, wenn es irgendwie gerade um das heiß diskutierte Thema New Work ist, wo unterschiedlichste Definitionen durch die Gegend fliegen, das betrifft jeden, also jeden, der miteinander arbeitet, egal in welchen Konstellationen und ja, was ich habe ich für eine Position oder was bin ich für eine Unternehmensform. Aber natürlich, auf jeden Fall beziehe ich auch die Kunden von Agenturen oder bei uns auch die Partner mit ein. Also wie du sagst, das Thema Haltung und Kante zeigen ist ein großes und da rennst du bei mir offene Tür mit ein. Gerne, ich glaube, irgendwann gab es über uns mal einen Artikel mit der Überschrift, der Kunde ist kein König mehr. Und wir haben natürlich den Vorteil tatsächlich, dass wir in der Pandemie gegründet haben und von vornherein die Haltung und Kante zeigen konnten oder das einfach zu uns zählt und wir uns nicht wandeln müssen. Weil es natürlich, wenn du in einem Agenturgeschäft bist, und ich weiß, es ist auch ein hartes, und man ist wirtschaftlich von Dingen abhängig, man entscheidet auch vieles, um die Arbeitsplätze der Mitarbeiter zu sichern. Also das weiß ich, das ist mir bewusst. Und deswegen ist es umso schwerer, zu Dingen auch manchmal Nein zu sagen und diese Haltung und Kante zu zeigen und das auch kontinuierlich durchzuziehen. Und ich kann nur aus unserer Erfahrung sprechen, wir haben das von Anfang an so gemacht. Wir haben gesagt, wir nehmen ganz bestimmte Partner nicht an. Wir sind sehr lautstark damit rausgegangen. Wir haben gesagt, wir verstehen uns nicht als Dienstleister. Bei uns gibt es das Wort nicht. Also wir sind kein Dienstleister, wir sind Partner. Wir verstehen uns so, als würden wir zum Beispiel, wenn es jetzt um PR geht, als PR-Manager in deinem Unternehmen arbeiten. Wir sind sehr nah und so führen wir das in der Kommunikation, in der Art und Weise und alles vor und fort. Und dieses, dass wir es wirklich machen, da kommen so positive Reaktionen drauf. Also von jeglichen Leuten. Man merkt es alleine, wir haben nicht mal irgendwie, also auch bei von Bewerbern. Wir haben nicht mal Anzeigen geschaltet oder Leute gesucht. Wir hatten unglaublich viele Initiativbewerbungen. Alle Leute, die wir bisher eingestellt haben, wir haben fast nicht aktiv danach gesucht, außer eine Zeit nach PR-Managern und Textern, wo auch ein großer Bedarf liegt, muss ich sagen, immer wieder. Auch gerade in der Branche ist es schwierig, zu besetzende Stellen sind. Ja, aber es kommt unglaublich gut an. Also, und das ist halt das Kernthema.
Das ist ja auch ein, neuer Weg, oder was, ein neuer Weg, ein progressiver Weg zu sagen, ich bin, kann, wenn ich starte, habe ich eine klare, einen Purpose, ich habe eine klare Haltung, du bist nicht in dem Trott, wo du alte Kunden hast, die du abschneiden musst, oder in dem System, wo du sagst, okay, wie lange halte ich das durch, wenn ich jetzt den Auftrag nicht annehme oder sowas. Und viele waren halt auch, ja, wenn man so ehrlich ist, wenn man ein bisschen in die Automobilindustrie guckt, ja, ich will da jetzt kein Automobilbashing betreiben, aber da war natürlich mit Bandagen und sagt, da will ich gar nicht arbeiten dafür. Das kann nicht funktionieren, weil die Wertschätzung auf Augenhöhe auch gar nicht da ist für die Leistung. Und das ist ja das, was die Mitarbeiter neben gehaltlich in allen Themen auch haben wollen. Sie wollen eine Wertschätzung für ihre Arbeit. Ja? Und zu sagen, hey, ich mache gerne mal eine Überstunde, das, daran liegt es eigentlich gar nicht. Aber halt nicht rund um die Uhr und vor allem nicht dann, wenn es nicht notwendig wäre, wenn ich immer nur ausbügeln muss, was auf anderen Seiten nicht funktioniert. Sondern das muss ein wirkliches Miteinander sein. Ja? Und ja, das hängt auch oft gar nicht an den Leuten in den Unternehmen, sondern an Strukturen von Konzernen. Das ist halt einfach so. Also unsere Pendants, mit denen wir arbeiten, die würden viel lieber auch anders, aber die sind halt oftmals in ihren Zwängen drin. Und wie löst du das auf? Und das ist ein Thema, was du sehr, sehr lange brauchst dafür und kontinuierlich dran gehen musst. Also du steigst halt komplett ein, du findest aber auch nicht immer da direkt das Level, wo du sagen kannst, auf der Gegenseite es genauso ist, weil die Unternehmen müssen ja von den Kulturen auch intern genauso funktionieren. Ja, dass es bei dem Unternehmen genauso ist innerhalb. Also insofern
jetzt mal
auf jeden Fall da. Oh, Entschuldigung.
Frank kommt überhaupt nicht zu Wort, weil vorhin hatten wir besprochen.
Ich hätte auch schon direkt wieder einsteigen können jetzt.
Das ist durchaus gewollt, dass ihr im Grunde das auch direkt macht, aber keine Sorge, ich bleib hier. Nein, ich möchte noch mal, wir haben jetzt so die beiden Seiten. Ne? Hat die Branche ein Imageproblem und der andere Blickwinkel ist, nein, eigentlich nicht. So, ich meine, wir müssten jetzt deswegen vielleicht noch mal an der Stelle noch mal ein bisschen nachhaken. Und zwar würde ich das bei dir, Jörn, fragen. Ist da ein Imageproblem, was man angehen muss? Weil erst wenn man das mal akzeptiert sozusagen, kann man ja das letzten Endes auch ändern. Man muss vielleicht ein bisschen verallgemeinern auch, weil natürlich gibt es gute und schlechte und wir wissen, irgendwo ist die Wahrheit in der Mitte. Aber ich glaube, dass man natürlich mit so einer Aussage eigentlich immer nur sich die Bälle hin und her spielt und gar nicht mal feststellt, gibt es da ein Imageproblem, dass beispielsweise die Menschen, die der Eventbranche den Rücken gekehrt haben, die Freelancer, die du vorhin angesprochen hast, dass man die wieder zurückbekommen kann. Und die kommen sicherlich auch nur zurück sozusagen, wenn die Bedingungen stimmen und das Image gehört natürlich dazu. Also gibt es ein Imageproblem oder nicht?
Ich weiß nicht, ob ich es Imageproblem nennen würde, wirklich, ob es ein Imageproblem ist. Ja, wir haben ein Problem und wir müssen uns mit diesen Themen auseinandersetzen. Und Leute, du hast ja unterschiedliche Situationen. Du hast eben angesprochen, die Freelancer kommen dir wieder zurück. Da müssen die Rahmenbedingungen stimmen. Die müssen aber nicht nur finanziell und so weiter stimmen, sondern der muss natürlich sagen, gehe ich in eine Branche rein, die nicht, ich habe jetzt einen festen Arbeitsplatz oder was auch immer genommen, die nicht vielleicht schon wieder im Herbst geschlossen wird, weil irgendeiner sagt, jetzt machen wir, drehen wir wieder einen Hahn zu, beziehungsweise machen die Veranstaltung nicht. Da haben wir ja noch ein Riesenproblem. Das heißt, die werden erst sich Gedanken drüber machen, sagen, gehe ich aus meinem sicheren Hafen, den ich mir jetzt geschaffen habe, nach 2,5 Jahren gehe ich wieder zurück in eine andere Branche. Und sie sind vielleicht auch glücklich da, wo sie sind, haben ihre Berufung gefunden oder sonst was, sagen gar nicht mal unbedingt, die Branche ist schlecht, aber ich habe jetzt was anderes, ich habe ein neues Umfeld aufgebaut und 2,5 Jahre ist eine lange Zeit. Ja, also willst du dann in irgendwas zurück? Das will, wenn du im Unternehmen oder auch aus anderen Branchen woanders hingewechselt bist, wenn du sagst, da fühle ich mich jetzt auch wohl, ja, hast du erstmal keinen Grund zurückzukommen. Das heißt, diese erste Basis für die Freelancer ist völlig klar. Es muss ein klares Zukunftsszenario für diese Branche geben, zu sagen, jawohl, Veranstaltungen finden statt. Ich laufe nicht, wenn ich jetzt wieder in die Selbstständigkeit reingehe, in die Problematik, dass ich im Herbst wieder ohne Jobs dastehe, weil Corona XY nachher kommt und wir wieder schließen oder die Unternehmen einfach schon viel früher die Bremse ziehen und sagen, wir machen nichts, weil uns viel zu unsicher und so weiter. Das ist mal das Erste. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich ein Recruitment-Problem. Ja, wir hatten jetzt auch durch Corona, viele sind gar nicht mehr in die Branche rein. Haben gesagt, ach, Eventbranche, das war doch die, die es so dreckig geht. Das waren auch die, die auf der Straße überall standen und in den Medien hoch und runter gespielt worden sind. Ja, das ist natürlich das Image, was wir jetzt erstmal haben. Wir hatten vorher gar kein Image. Kein schlechtes, sondern wir hatten gar keins. Wir waren ja nicht präsent. Und das muss man halt auch nochmal sehen. Und das hat man ja auch in der Politik gemerkt oder überhaupt in der Gesellschaft. Event war immer da. Wir waren die, die immer im Hintergrund waren. Wir waren nie im Vordergrund. Wir haben auch nie laut geschrien. Das war eine Branche, die da war, die mit sich gut klarkam, wo die Leute sehr leidenschaftlich gearbeitet haben. Manchmal meines Erachtens zu leidenschaftlich. Ja, und da gibt's sicherlich Leute, man kennt es so aus dem Rock'n'Roll-Business, die für 3,50 Euro letztendlich gerne 18 Stunden am Wochenende auf Festivals durchgerockt haben und das toll fanden, wo viele sagen, brauche ich nicht mehr, bin ich zu alt oder will ich nicht mehr. Das kann es natürlich auch nicht sein. Ja, also da muss man schon sehr, sehr breit gucken, wo die Reise hingeht. Und ja, wir haben ein Thema, an dem wir arbeiten müssen. Wir müssen genauso die Branche sichtbar machen, attraktiv machen für alle da draußen, weil man uns nicht kennt. Ja, das ist einfach ein Punkt. Wir waren in der Politik nicht bekannt. Wir waren sehr latent in den Bereichen bekannt. Ja, das war halt ein Job, der gemacht worden ist. Immerhin 1,1 Millionen Beschäftigte, also auch nicht so wenig. Ja. Und da muss man sicherlich dran arbeiten, überhaupt einen Platz in der Gesellschaft zu bekommen. Und ich sage, ja, das ist die Spaßkultur. Damit haben wir ja am Anfang der Pandemie zu kämpfen gehabt. Ja, Kultur, da muss man halt jetzt mal zurückstellen. Aber dass da wirklich 88% aller Veranstaltungen wirtschaftsbezogene Veranstaltungen sind und da eigentlich auch ein Wirtschaftswert hinten dran steckt, ja, das war ja allen gar nicht so bewusst, oder wie groß diese Branche ist. Die ist halt sehr, sehr defragmentiert. Wir haben unheimlich viele, 150 Berufsgruppen, auch ein Problem. Zu sagen, wie willst du das denn überhaupt fassen, ne, in der Veranstaltungswirtschaft an und für sich? Wenn man jetzt mal in das Arbeitsprofil einer modernen Agentur heute guckt, was da alles an Berufsbildern gibt, da langen ja 20 Berufsbilder überhaupt nicht, ja. Und das ist natürlich sehr, sehr breit. Und daran kämpft man. Und übrigens die Werber und Kommunikateure, also die reinen Werbeagenturen, die haben das gleiche Problem. Die Mediaagenturen haben das gleiche Problem. Also alle, die in der Kommunikation arbeiten. Wir haben ja 2018, 2019 zusammen mit allen Kommunikationsverbänden eine große Kampagne gestartet, kommen in die Agentur, die durchaus erfolgreich war. Die Frage der Durchschlagskraft nachher, wie viel Geld steckt man in so eine Kampagne da noch rein? Also es war deutlich im, also Anfang der siebenstelligen Bereich, was für die Agenturen schon ein Kraftakt war, was halt nur ging wieder mit Eigenleistung, so wie das halt auch funktioniert. Da steckt ein Problem drin, ja. Und wenn ich das mal ansprechen darf, die Branche bekommt auch immer das, was sie verdient hat. Ja? Und dadurch, dass wir so wenig tun, kann jede einzelne Agentur was machen, aber wir müssten viel mehr gemeinsam machen. Und wir haben 90% aller sind nicht organisiert in irgendwelchen Verbänden. Also wenn ich jetzt mal den Verbandshut gerade aufsetzen darf, dann muss ich dann der Branche sagen, selbst schuld. Ja, ihr kriegt, bekommt, wir hatten vorhin über Jan Kalbfleisch, der hatte mal den Spruch geäußert, jede Branche kriegt den Verband, den sie verdient. So, und dann kann man sich das überlegen, ja, weil das geht natürlich nur mit einer gemeinsamen Power. Ich glaube, wir sind das für die Größe, wir sind extrem gut unterwegs und haben in den letzten 2 Jahren Wahnsinniges erreicht. In der Sichtbarkeit, in der Wahrnehmung, in der Branche, der Wichtigkeit. Also da haben wir viel erreicht. Wir haben aber leider mit dem Negativthema arbeiten müssen, zu sagen, wir sind kurz vorm Aussterben. Ja, und die Wichtigkeit und so weiter. Und das sind Themen, an denen man anknüpfen muss. Also die Chance wieder nutzen aus der Krise raus. Wir haben jetzt in den Medien, wir haben diesen Beruf viel klarer deutlich gemacht nochmal. Wie schaffen wir es jetzt zu sagen, okay, jetzt ist Corona vorbei, wir sind wieder auf Spur und wir können aktiv da positiv einstimmen. Dass die Leute sagen, das ist eine interessante Branche, weil sie macht Risiken Spaß. Ja, also alle, die wir kennen und selbst merkt man, wie die Leidenschaft da ist, ja, und wie wir letztendlich unseren Job lieben und auch gerne mal eine extra Meile gehen, wobei das nicht eine Selbstverständlichkeit sein soll, aber viele musst du ja bremsen. Also wir haben teilweise wieder bei dir, du musst nach Hause schicken und sagen, geh jetzt nach Hause. Nein, ich muss das jetzt und so weiter. Merkt man, dass da Spaß dabei ist und dass man das mit einer Leidenschaft macht. Und vor allem die Vielfältigkeit, die wir haben in der Branche. Also die ganzen Assets, die wir eigentlich haben, mit denen müssten wir viel mehr wuchern, neben dem, dass wir uns natürlich anpassen müssen, Arbeitsmodelle entfinden müssen und so weiter. Aber das ist natürlich ein Punkt. Da gibt es ganz viele Dinge, die sind meistens gar nicht so bekannt. Und wer es mal gemacht hat und da drin ist, sagt, ich habe Spaß dabei.
Ich würde auch genau da nochmal einhaken, also von jetzt bei dem letzten Punkt und dann langsam zu deinem ersten auch gehen und das nochmal so auf die Kommunikationsbranche nenne ich es jetzt mal, und damit beziehe ich jetzt einfach mal alle Agenturen, sowohl Werbung als auch irgendwie PR mit ein. Zumindest aus meiner Sicht. Genau, also erstmal, genau das sehe ich ja auch. Es gibt die Menschen, die lieben diesen Beruf, und genauso war es auch, und um nochmal den Bogen zu schlagen bei den Studenten, die haben gesagt, ich liebe das, was ich hier mache. Ich könnte mir auch sogar vorstellen, ich weiß noch gar nicht, möchte ich Konzeption machen, weil es auch ein breiter Studiengang jetzt war, ne? Oder möchte ich sogar mich mal im Projektmanagement ausprobieren? Aber ich weiß gar nicht, wo ich das überhaupt mal erfahren kann, so, ne? Und ich kann es auch von mir sagen, man könnte mir auch sagen, geh doch in ein Unternehmen oder so, ne? Wenn du die Agenturbranche so kacke findest oder so. Ja, aber ich bin halt ein Agenturmensch.
Im Unternehmen ist es auch nicht besser, by the way. Also fragt mal unsere Konzernkunden, die wollen gerne alle raus und sagen, ich habe die Schnauze voll, ich brauche das nicht mehr. Also das ist auch ein Thema. Nicht bei allen, also das darf man natürlich auch nicht wieder verallgemeinern, aber es gibt ja durchaus welche, die sagen, Konzern tue ich mir nicht mehr an.
Ja, klar. Ja, klar, auf jeden Fall da auch, ne? Aber ich bin halt auf jeden Fall dieser Agenturmensch. Ich liebe diese Vielfältigkeit und ich liebe diese unterschiedlichen Themen. Ich liebe auch die Schnelligkeit. Also all das mag ich total. Aber natürlich gibt es diesen Fachkräftemangel. Das ist einfach faktisch so. Und ich bin auch 100% der Meinung, dass es an einem Imageproblem liegt. Und ich würde es auch so benennen. Und ich habe auch gestern nochmal geguckt, tatsächlich auch Anfang 2022 in irgendwie einer Umfragestatistik, die man, ich glaube, sogar kostenlos bei Statista oder so einsehen kann, sind sogar irgendwie 73% der GWA, wo du jetzt gerade auch Verbände sagst, die Geschäftsführer der Meinung, dass der Fachkräftemangel einfach an diesem Imageproblem liegt. So, und wir haben ja eben schon die unterschiedlichen Ebenen angesprochen, was das hat, und du hast gesagt, das ist auch ein Recruiting-Problem, und das ist auch so. Und ja, wir haben eine Verantwortung aller Agenturen. Wenn man aber dann noch das Problem hat, dass wir ja nicht mal die Agenturen haben, also teilweise, ne, immer wieder diese verschiedenen Ebenen, die das ja nicht mal einsehen. Wir müssen ja an den unterschiedlichsten Punkten ansetzen und das möglichst gleichzeitig. Die Leute, die es schon verstanden haben, kommt alle, lasst uns Formate machen, lasst uns gemeinsam das anpacken, lasst die Leute überzeugen. Dann haben wir die Leute so, die wir aktivieren müssen, weil sie irgendwie so denken, ja, aber ich bin so viel mit meinem Business beschäftigt. By the way, immer das, was man ja meistens ist, ne? Oh, ich muss erstmal und ich lasse das liegen. Genauso wie du eben gesagt hast, jetzt springe ich auch heftig, aber komm in die Agentur, toller Ansatz, super Kampagne, dass das letzte Mal aber 2022 was passiert. Hätte klar eigene Ressourcen, aber auch eigentlich weitergeführt werden müssen, weil jetzt sind wieder zwei Jahre verloren.
Bin ich völlig bei dir. Dieser Kraftakt war nun mal nicht zu stemmen in der Pandemie. Ja, das war der Kraftakt ging in eine andere Richtung, aber ich bin völlig bei dir. Das hätte weitergehen müssen, hätte konsequenter ausgebaut werden müssen, und es kann nur miteinander funktionieren, wie du nachher sagst, die Leute zu aktivieren, weil jeder ist in seinem eigenen Business, und das ist ein Vorwurf, was ich direkt auch aus der Verbandsbrille machen kann an alle Agenturen und Dienstleister und wer auch immer in unserer Branche alles ist, zu sagen, ihr seid in einem eigenen Sumpf. Ihr wart alle da schnell, als es in der Krise war, hier geschrien und so weiter. Ja, wir haben eine hohe Aktivierung bekommen. Wir haben überlegt, die Alarmstufe Rot mit über 150.000 Aktivisten da hinten dran. Wir waren auf der Straße, haben so viel erreicht. Und sobald das Geschäft losgeht, hörst und siehst du keinen mehr. Keiner engagiert sich. Das Ehrenamt ist schwierig oder viel zu wenig, sagen wir so rum. Nicht keiner, sondern viel zu wenig. Und wenn wir alle zusammengehen würden, dann hätten wir auch wirklich eine Chance und würden die Power auf die Straße kriegen. Und du könntest auch große Kampagnen machen, weil die müssen am Ende vom Tag auch finanziert und umgesetzt werden. Aber es kann halt nicht eine Handvoll machen, sondern da muss sich jeder an die eigene Nase fassen. Wenn jeder sagt, ich mache nur mein eigenes, dann wirst du nicht weit kommen, weil du die Durchschlagskraft als eigene Agentur in der Größe gar nicht haben kannst. Du kannst ja nicht eine komplette Branche vertreten. Und da liegt wirklich ein Problem. Nee, und da bin ich bei dir, ja. Image-Problem, wie ob das so drin. Wir haben eine Aufgabe, sagen wir so. Ich würde es nicht als Problem bezeichnen und ein Image-Problem, sondern wir haben eine Aufgabe, unsere Branche so attraktiv nach draußen darzustellen, wie sie eigentlich ist. Ja, und natürlich muss man es einheitlich sein. Wenn man gleich mal über Gehälter spricht oder sowas, das ist ja auch so ein Thema, ja. Diskutieren wir auch oft, ja, und stellen fest, ja, wir können mit der Industrie, einem Softwareunternehmen oder einer Bank oder so, vielleicht nicht mithalten. Gar keine Frage, weil Das ist schon richtig, aber im Vergleich zu vielen anderen Dienstleistungen, ja, stehen wir überhaupt nicht schlecht da. Also wir haben das für uns evaluiert und wir werden jetzt auch wieder eine große Gehaltskostenvergleich machen, einen groß angelegten, weil wir da nochmal eine Klarheit brauchen im Gesamten. Aber wir für unsere Agentur können sagen, wir liegen da eigentlich in gutem Maß drin. Es gibt immer jemanden, der mehr bezahlt. Auch wir hatten das, dass Leute in die Industrie gewandert sind, weil sie einfach 50 oder 100% mehr bekommen haben, wo ich sage, ey, ihr wart schon Spitzenverdiener mit einem guten Vergleichsgehalt. Da hast du halt auch dann keine Chance, den musst du dann ziehen lassen. Das sind aber Ausnahmefälle, weil die Industrie auch so kämpft und sagt, wir haben gar nicht mehr, wir brauchen dringend, wir zahlen alles, was geht. Das ist natürlich auch nicht sinnhaft. Und das hat auch ein Ende letztendlich. Also du kannst, selbst wenn du Gehälter jetzt ansetzt, du musst sie natürlich auch wirtschaftlich erzielen können. Und da sind wir bei einem Problem momentan. Events werden immer teurer. Ja? Und irgendwann ist die Grenze erreicht, wo die Unternehmen sich das nicht mehr leisten können, obwohl sie wollten, ja, so sagen das. Und da muss man mal gucken, wo pendelt sich das nachher ein. Ja, aber es gibt auch welche, wo ich völlig dazu, da ist einfach viel zu wenig Gehalt, da wird vieles ausgenutzt, oder so war es in der Vergangenheit zumindest. Ja, man kann nicht von der Homogenität da sprechen, sondern das ist sehr, sehr divers.
Jetzt ist ja aus meiner Sicht, wurde jetzt schon verschiedentlich angesprochen, die Veränderung der Eventbranche ein ganz entscheidender Punkt. Die Chance wird jetzt vielleicht gerade verspielt, ne? Dass man eben sagt, so wie du gerade sagtest, Jörn, jetzt kannst du niemanden mehr erreichen. Zwischendrin war großes Interesse da, auch über die Veränderung der Branche an sich, was die Produkte und Leistungen und die Sinnhaftigkeit anbelangt oder Nachhaltigkeit, Zugänglichkeit, all diese Themen. Und jetzt ist ja das Momentum da, das mal komplett neu aufstellen. Du hast auch vorhin gesagt, wir hatten vorher gar kein Image. Wir hatten kein schlechtes, wir hatten gar keins. Und daran jetzt zu arbeiten und auch so in diesem Kontext beispielsweise finde ich das wichtig, wenn man überlegt, wie eine gute Eventbranche denn oder Kommunikationsbranche denn aussehen könnte. Dazu gehört für mich mit externer Brille immer auch die Frage, wie viel von dem, was man früher gemacht hat, sollte man sich vielleicht lieber sparen? Also aus ökologischen, nachhaltigen Gründen. Ne, wir kennen das Ganze, um die halbe Welt fliegen, um bei der größten Messe dabei zu sein. All diese Dinge, die müssen sich ja ändern. Und zwar eben nicht nur aus pandemischen Gründen, sondern eben auch aus Nachhaltigkeits-, ökologischen Gründen, Diversität etc., die Möglichkeiten der Zugänglichkeit für Events. Und das ist doch ein Riesenrad, was man eigentlich drehen muss, was dann wiederum die Branche attraktiv für junge Leute macht, weil die sagen, jo, da kann ich hingehen, das kann ich vertreten, oder?
Ja, also kann ich nur bestätigen. Also sagen wir, die Branche verändert sich ja, oder sagen wir, das, was wir tun, die Kommunikation verändert sich ja massiv momentan. Wir wissen alle noch nicht genau, wo die Reise wirklich nachher hingehen wird. Das ist alles noch so ein bisschen Kristallkugelleserei. Aber dennoch gibt es natürlich eine Entwicklung, ja, wie sich Dinge verändern. Ja, und du wirst Events in Zukunft auch anders machen. Du wirst A nicht mehr einen Teil nicht mehr finanzieren können, wenn du immer höher, schneller, weiter willst. Das waren also Szenarien, die vielleicht nicht die sinnbefreiten Events, sondern wir sinnhafte Events suchen wollen, weil das ist das, wo die Leute sich mit beschäftigen wollen. Da passiert natürlich ein Wandel. Und den muss man nutzen als Chance, gemeinsam jetzt an diesen Themen zu arbeiten und das positiv darzustellen und auch neue Dinge zu kreieren, offen zu sein, miteinander zu agieren, auszutauschen. Und ich kann das für jetzt unseren Verband und den Agenturen, die da drin sind, sprechen. Das passiert da, selbstverständlich. Das ist, da haben wir einen sehr, sehr hohen Austausch. Da werden offen solche Themen andiskutiert. Und wir wollen natürlich versuchen, immer mehr Leute da rein zu aktivieren und so weiter. Und auch zweite, dritte Ebene. Also das ist ja auch kein Club der Geschäftsführer, die sich da nur treffen, das Bottleneck sind, sondern das soll ja auch auf verschiedenen Ebenen diskutiert werden, in offenen Formaten immer mehr wieder die Leute rauszugehen. Aber da brauchen wir Zeit dazu. Ja? Und die Leute brauchen auch Zeit, denen muss man Zeit einräumen für sowas. Ja? Also das ist, glaube ich, auch wichtig. In den Unternehmen brauchst du Zeit für Weiterentwicklung, Mitarbeiterentwicklung. Das sind Themen, die wichtig sind, dass sie auf Veranstaltungen gehen können, dass sie sich inspirieren können, weiterentwickeln können oder sich mit solchen Sachen intern auszutauschen, dem offen zu stellen in einer Art von Führungskultur, dass du die Dinge ansprechen kannst. Ich meine, wir haben ja wirklich in Agenturen immer flache Hierarchien, alles locker und man spricht miteinander, aber auch die Themen müssen angesprochen werden, da muss man offen sprechen. Nicht alles kann man lösen sofort, aber wichtig ist der Diskurs darüber oder gemeinsam lösungsorientierend zu finden. finden. Binde die Mitarbeiter ein, dann verstehen sie auch den Gesamtkontext, warum manche Dinge so sind, und versuch gemeinsam Lösungen zu finden, zu sagen, wie man es denn besser machen kann, sodass man gemeinsam erfolgreich ist. Das ist ja, Mitarbeiter sind, ja, machen den Unterschied. Bei uns war es früher, hieß People make the difference. Das war letztendlich unser Credo, oder daraus sind wir entstanden. Und wenn man das so ein bisschen letztendlich auch versucht zu leben, dann bekommt man das auch, glaube ich, hin. Aber wie vorhin schon gesagt, das funktioniert im Großen auch nur in der Gemeinsamkeit.
Ja, genau. Also ich würde da einhaken und auch sagen, dass der Schlüssel zu allem in dem Gemeinsamen liegt und wir uns zusammenschließen müssen, so wie wir es schon vorher gesagt haben, weil wir sonst, uns rennt ja die Zeit weg. Also Jan, du hast ja gerade gesagt, wir brauchen, also ein Unternehmen braucht auch die Zeit, um sich zu wandeln und um so ein, jetzt wieder das Image einer Branche auch nach außen hin nachhaltig zu ändern. Das braucht halt auch Zeit. Und diese Zeit haben wir fast nicht. Deswegen muss eigentlich dieser Schub, der dahinter ist, noch radikaler werden. Also, oder es muss noch mehr Leute geben, die halt laut schreien. Weil wenn immer nur so ein bisschen, ja, wir verstehen das, ja, das ist so, ja, wir müssen gemeinsam das machen, dann kommt halt wieder, wir lassen es liegen. Wir brauchen halt gerade diese Leute, die richtig dahinter sind, das anschieben und sagen, es muss was passieren. Und wenn ich mir so gerade jetzt die Verbände angucke, die es so gibt, das ist bei uns vor allem in der Branche, in den Branchen, wenn man es jetzt teilt bei irgendwie PR und zum Beispiel die PRA und die GWA, so, ja, die gibt es und die machen auch viel und gehen in die richtige Richtung, aber wenn ich alleine in deren Kommunikation gucke, dann ist mir das viel zu so, wie es immer war. Da holt mich nichts ab. Das ist nicht laut genug. Das ist nicht stark genug. Wenn ich mir das angucke, es gibt von der GPA einen Report, was die Arbeitgeber für ihre Mitarbeiter tun. Der kam irgendwie 2018 raus und 2020. Und ich hoffe, 2022 gibt es
das auch anders drin steht.
Anders vergleichen, weil.
Als das, was dann schon immer drin stand.
Ja, definitiv. Ich habe es mir nochmal angeguckt. Es dämmerte bei mir noch leicht, aber. Ich meine, ich habe es ja auch erwähnt, den klassischen Obstkorb, ne? Also jeder lacht ja schon drüber, so in Agenturen. Und auch in der Einleitung, was die dort tun, in diesem Report von 2020 steht halt drin, es ist schon viel mehr als ein Obstkorb. Und dann sind da drunter irgendwie so Visualisierungen und Icons und dann steht da aber als fetteste der Obstkorb mit 72%. Gibt es in jeder Agentur, herzlichen Glückwunsch. Und dann gibt es noch irgendwie so Sachen wie betriebliche Untersuchungen, ne? Für die Gesundheit, irgendwie Stressbewältigungsprogramme, Vorträge für Weiterbildung. Und diese bewegen sich aber alle so zwischen, zwar die meisten um die 20%, dann 30% und 40%. Und wenn wir dann in die Arbeitsmodelle gehen oder irgendwie so, dann wird nur über Homeoffice gesprochen. Und dann ist noch irgendwie so in dem Einleitungstext steht halt drin, ja, deswegen konnte die Agenturbranche sich so gut auf die Pandemie einstellen. Und ganze 30% sagen aber nur, ja, bei uns gibt's Homeoffice. Irgendwie dann sagen 6 teilweise, ja, für bestimmte Mitarbeiter oder für ausgewählte Mitarteilen. Dann
aber das sind Zahlen aus 2018 und
30% waren es, glaube ich.
Könnte man.
Nee, aus 2020, also Anfang der Pandemie. Und das war aber nur Homeoffice. Und jetzt eigentlich 2022.
Aber da sind wir doch schon deutlich weiter. Also mal ganz ehrlich, ich kann, also mit allen, denen ich spreche, sämtliche Agenturen haben alle ganz viel Homeoffice. Also war ja auch, sagen wir mal so, verordnet von Regierung. Wir hatten das Thema ja. Das heißt, alle haben Homeoffice gemacht. Und bei vielen ist es geblieben. Und dann muss man schon sagen, Corona hat da schon einen Schub gegeben in unterschiedlichste Richtungen. So negativ das war, hat aber natürlich auch einen Schub in eine Entwicklung gegeben. Ja? Gar keine Frage. Und dieser Fachkräftemangel überhaupt in Deutschland, dass der, sagen wir, in der Eventbranche da ist, durch Corona verstärkt, keine Frage. Aber in der Gesamtbranche, dass auf einmal überall so viel Fachkräftemangel ist, es erschließt mich nicht ganz, wo denn der Tipping Point da während der Corona-Pandemie in den letzten 2 Jahren passiert ist, weil so viele, demografischen Wandel kann ich mir kaum vorstellen, dass es jetzt genau in diesen 2 Jahren ausgebrochen ist. Aber da kommt vieles halt ans Tageslicht, ja, und wird sichtbar.
Ja, es steigert sich ja. Also nochmal darauf zurück. Ja, das sind Zahlen aus 2020 auf jeden Fall. Wenn man dann aber wieder mitbekommt, das ist vielleicht auch ein Wahrnehmungsthema, aber überall erstmal jetzt kaum wird dieses, was du ja eben gesagt hast, festgeschrieben war mit Homeoffice. Viele haben gesagt, okay, es funktioniert ja. Andere aber auch wieder, wir lösen es auf. Kenne ich auch aus meinem Umkreis, aus anderen Agenturen, wo dann kommt, ja, jetzt müssen wieder alle ins Büro. Ja, warum denn? Und dann rede ich darüber, es gibt irgendwie Arbeitsmodelle. Also ich würde wo wir heute stehen mit der Arbeit, mit den ganzen Themen, wie wir eben schon gesagt haben, New Work, muss man ja viel mehr denken, als ich mache Homeoffice möglich. Es muss doch, also vor allem wir in der Branche, wir haben ganz am Anfang gesagt, es ist ein eigentlich branchenübergreifendes Thema. Und gerade wir sind doch so flexibel oder könnten so flexibel sein. Die meisten von uns haben einen Laptop. Ist doch scheiße, also ist mir doch egal, wo du sitzt, jetzt mal so. Und dann ist es mir auch egal, ob du da von 9 bis 5 sitzt oder ob du, wenn du das mit deinen Terminen und mit deinen Projekten in Einklang bekommst. Und wir reden halt über, ist Homeoffice möglich, ja oder nein, teilweise für bestimmte Menschen. Deswegen habe ich ja gesagt, ich bin gespannt, was da 2022 drin steht, gerade von einem Verband, ob die sich dann mal mit anderen Themen noch beschäftigen.
Da muss man sicherlich auch nochmal die unterscheiden. Wir haben auf der einen Seite die reinen Kommunikationsunternehmen. Und wir haben die Eventbranche. Die Eventbranche ist da durchaus nochmal anders zu sehen, glaube ich. Die hat da durchaus nochmal anderes Potenzial. Und natürlich der Agenturruf, ja, wenn man so ja, Anfang der 2000 oder gar noch früher zurückgeht, ja, in den großen Werbeagenturen, ja, das ist ein Ruf, der aber schon lange nicht mehr wirklich so ist. Ja. Also da hat sich auch schon einiges getan, aber das ist natürlich ein Ruf, der einem noch anhaftet, an dem muss man arbeiten. Und manche sind auch da stehen geblieben, bin ich völlig bei dir. Da funktioniert es immer noch wie vor 20 Jahren. Das ist es natürlich nicht. Und ja, Homeoffice allein tut's ja auch nicht. Ja. Also wie findest du einen Weg, dass du allem gerecht wirst? Ja? Und natürlich alle, bei manchen funktioniert auch Homeoffice nicht. Wir haben auch einige Mitarbeiter, die Verfechter fahren wollen, ich bleibe zu Hause in Corona, die denen zu Hause die Decke auf den Kopf fällt, sagen, ich kann nicht mehr arbeiten zu Hause, ich muss raus, ja, ich will in die Agentur zurück. Ich glaube, die Flexibilität ist ein Thema, zu sagen, wie kriege ich das? Oder nein, das sagt, du kannst auch nicht, wenn du in der gleichen Stadt wohnst, überhaupt nie in der Agentur bist und überhaupt keine Nähe mehr zu den anderen hast, ist es auch extrem schwierig. Ja. Und darüber haben viele gelitten, der Flurfunk, den wir früher alle gehasst haben, ja, weil da viel zu schnell ging, der fehlt an vielen Ecken. Also es ist so eine Mischung. Ich glaube, wenn du eine gute Mischung hinkriegst, dass du sowohl als auch hast und so ein bisschen auf den Einzelnen zugeschnitten, dann kann das funktionieren. Ja, und die Flexibilität auf anderen Seiten. Und wir sehen es ja, wenn du in internationalen Projekten bist, auch mit den Kunden, du hängst eh an der Videokiste und telefoniert mit Leuten auch abends rund um die Uhr, dann kannst du es auch flexibel einstellen.
Ist das denn, wie groß ist denn die Befürchtung, die ja dabei all dem mitschwingt, dass man eigentlich jetzt nach der Pandemie, wenn man davon sprechen kann, alles eigentlich wieder so dahin zurückschwingt, wo es eigentlich mal war? Das ist meine eine Überlegung, die ich habe, weil wir das ja überall sehen, ne? Und dann wird sich auch was die digitale Transformation in der Eventbranche oder Kommunikationsbranche anbelangt, dazu gehört das ja, ne, dass man Videokonferenzen zum Beispiel auch macht, dass sich da alles sozusagen wieder zurückschwenkt und dann so lauwarmer Kaffee übrig bleibt letzten Endes. Das ist so ein bisschen die Frage und da gebe ich natürlich Jude recht zu sagen, dieser Moment ist jetzt und den muss man sozusagen jetzt ergreifen und der ist dann halt auch relativ schnell wieder vergessen, fürchte ich.
Ja, da steckt definitiv eine Gefahr drin. Also das würde ich auch sagen, zu sagen, kommen wir in eine alte Fahrwasser rein. Das ist momentan ein sehr zurechtruckeln. Wie kommst du überhaupt mit den Ressourcen hin? Wie funktioniert eigentlich Event noch? Das ist ein ganz neues Erlebnis. Ich sage immer, wir müssen viel mehr Startup sein momentan, weil wir lernen neu laufen. Ja, also wir sind zwar von der Unternehmensstruktur gesettelt nach 30 Jahren, aber wir müssen immer wieder Startup sein, weil es entwickelt sich alles gerade völlig neu. Du musst offen sein für Dinge, Dinge ausprobieren, wieder fallen lassen, ausdiskutieren, mal machen, wenn es nichts war, reflektieren, neu angehen. Das ist, glaube ich, schon ein Punkt. Und natürlich haben wir auch jetzt eine Chance. Du sprachst vorhin von dem großen Ruck, der durch die Branche gehen muss. Ich glaube, der kommt erst und die Befürchtung liegt da drin, wenn es um die Existenz geht. Das hat man gemerkt, ja, während Corona, da ging es ans wirklich Eingemachte von allen, ans Überleben und manchen Existenzen, die seit 30 Jahren Unternehmen entwickelt hatten oder sowas, die du auf einmal dann aufgibst. Und dann standen schnell viele zusammen, haben ins gleiche Horn geblasen. Und ich hoffe es nicht, aber auf der einen Seite wünsche ich mir so ein Stück, dass dieser Ruck wieder kommt. Nicht, dass wir es brauchen, dass es lebensgefährlich ist oder existenzgefährdend, der Personalmangel. Da läuft es aber darauf hin, das muss man schon sehen, sagen, dass eine Branche nicht mehr auf dieses Level kommen kann und diese Professionalität, die wir ja durchaus international genießen. Also wir sind die führende Branche Und da muss man sicherlich auch gucken, dass wir das bleiben, weil da läuft uns der ein oder andere Land den Rang ab nach und nach. Ja, also sich dahinzusetzen, sagen, ja gut, wir als Deutschen, wir können das schon immer. Wir müssen da schon aufpassen. Also da bleibt viel Bewegung drin, viel Entwicklung und vor allem würde ich mir wünschen, dass man viel mehr gemeinsam macht und die Leute sich da auch engagieren und nicht nur sagen, die anderen müssen und auf die anderen zeigen, die Verbände müssen. Das ist was, was ich überhaupt nicht leiden kann, weil ich sage, ja, wer sind die Verbände, das ist die Branche und wenn du da nicht drin bist, dann musst du besser still sein, sonst engagier dich da eben. Ja, das ist ja genau das, wo es dahin geht oder in Gemeinschaften, ob es ein Verband ist oder was auch immer, aber Dinge gemeinsam tun.
Ist schon in Ordnung, aber wenn ich mich als Verband als Impulsgeber, Entschuldigung, darstelle, dann kann ich also trotzdem das sagen, auch wenn ich jetzt Status quo heute,
da arbeiten wir vielleicht ohne dann das noch mal dran gemeinsam,
dass ich niemals in den Verband treten werde. Genau, nicht trotzdem, wenn ich sage, ich bin Impulsgeber der Branche, dann muss ich anders auftreten. Punkt. Also können wir darüber diskutieren, dass wir dann auch Teil davon werden müssen. Ja.
Ist das denn eigentlich? Hat man denn eigentlich, Jörn, du mit dem Verband, den du vorstehst, hat man da eigentlich genügend Strahlkraft und Power, um die Branche zu vertreten? Ist das, du sagtest vorhin, dass sehr, sehr viele Unternehmen gar nicht im Verband organisiert sind. Reicht da eure Legitimation eigentlich aus oder ist das eigentlich immer ein Punkt, wo ihr sagt, wir müssten eigentlich größer werden und mehr abdecken, um so eine Riesenveränderung, über die wir ja hier reden, überhaupt stemmen zu können oder das Mandat dafür zu haben, wenn man so will?
Also über das Mandat kann man sicherlich diskutieren, ja. Also wir haben das ja im Politischen getan, das hat funktioniert. Wir sind auch der einzige Verband, der so breit aufgestellt ist. Und nicht umsonst haben wir eine Transformation vom Farm-Up zum Forward gemacht, um uns zu öffnen, um Freelancer mit reinzunehmen, um die Breite anzusprechen. Das ist schon wichtig, ja, gar keine Frage. Also von daher Legitimation würde ich schon sagen. Aber momentan ist es natürlich immer nur so stark, wie es sein kann. Wir können Impulsgeber sein, es sind aber halt einfach zu wenig. Ja, wir müssten viel, viel mehr. Und je mehr wir sind, desto mehr können wir leisten. Ja, und wenn man sieht, was in dem politischen Umfeld oder in den letzten 2 Jahren geleistet worden ist, glaube ich, kann man schon mit Stolz sagen, da ist wahnsinnig viel passiert, als ob wir ein Verband wären, der mehrere tausend Mitarbeiter hat. Hatten wir aber nicht. Wir waren ein kleiner, versprenkelter Haufen, der sich vorne dran gestellt hat. Aber es fehlen halt die anderen, die mitspielen. Ja, das ist ja nicht das, was wir sagen, der Verband. Wer ist denn der Verband? Der Verband sind wir alle. Ja, oder die Branche sind wir. Ja, und sich hinzustellen und sagen, ja, die müssen Impulsgeber geben. Wer ist denn das? Ja, da kann ich Leute einstellen, die muss aber irgendwann bezahlen. Also es ist ein Teufelskreis. Ja, und deswegen sage ich, man kann dann nur gemeinsam Dinge tun. Ja, und ich glaube, wir sind sehr stark, ja, für das, was wir geleistet haben, aber noch lange nicht stark genug, um das ganz schnell umzusetzen, ja, was man da bräuchte. Und deswegen kann man immer nur sagen, engagiert euch da, bringt euch mit ein. Und wenn ihr sagt, ich habe da keine Lust dazu, dann bringt wenigstens euer als eine Mitgliedschaft bei und bringt euch einen finanziellen Beitrag, damit andere das dann tun können. Ja, aber es ist, und das.
Jetzt müssen wir natürlich zu dem Punkt kommen, wo die Frage an Juli geht. Ihr seid nicht in einem Verband.
Nee, bisher noch nicht, wie ich eben schon gesagt habe. Genau. Zurzeit einfach noch nicht. Also ein anderthalbjähriges Unternehmen. Wir sind gerade an einem Punkt, wo wir uns mit Themen beschäftigen. Wo gehen wir jetzt hin? Wir sind gerade super stark gewachsen, stehen auch weiter noch dahin. Also sowohl irgendwie jetzt mit 15 Festangestellten und noch einem Team von über 10 Freien, die wir auch mit als genauso sehen wie die Festangestellten, die einfach monatlich dabei sind. Da hast du, ja, ist eine Frage, aber es sind, muss man da sagen, viele Themen gerade, die man schon hätte auch machen müssen, sollen, die irgendwie gleichzeitig dabei sind, ganz klar. Da ist der Fokus gerade zurzeit einfach noch
aber
woanders.
Aber ihr würdet auch unheimlich profitieren. Gewesen, ich will jetzt hier keine Verbandswerbeveranstaltung draus machen, beim besten Willen nicht. Aber es gibt ja viele Dinge, die du alleine extra tun musst. Also hat jetzt mit Personal nichts zu tun, aber allein im Moment das Thema Margenbesteuerung, was keiner richtig auf der Uhr hatte. Ja, da gab es die gemeinsamen Lösungen, hat jeder angefangen und da gab es verbandliche Beratungen, die ganzen Informationen. Also hast du einen unheimlichen Vorteil. Und genauso ist es natürlich mit Personalthemen, wenn du das reinbringst, Gehaltskostenvergleiche, Betriebsvergleiche, diese ganzen Punkte, wo du sagst, wo stehen wir denn überhaupt? Ja, weil das kriegst du natürlich auch immer gesagt, der zahlt das, der macht das und jenes. Wo stehst du denn? Genau diese Themen kriegst du halt nur da. Ja, und auch nur, wenn du dieses Papier ausfüllst, ja, und nachher genügend mitmachen, damit du so einen Vergleich hinkriegst, ja. Wenn es dann keiner tut, dann kannst du, hast du auch keine Daten dazu. Und wir haben genau gesehen, das ist ein wichtiger Punkt, das Thema Daten darüber zu haben, wie ist denn die Lage wirklich in Vergleiche setzen zu können. Und Benchmarks haben wir gemerkt in der Politik. Wir wurden erst gehört, als wir die Branche vermessen hatten. Also wir wussten 130 Milliarden. Wir waren alle selbst mega überrascht, konnten wir überhaupt nicht fassen. Ja, da sind zig Rechenfehler drin. Nein, war es nicht. Das war genau der Punkt. Damit hatten wir eine Wahrnehmung und konnten auch sachlich diskutieren und reden darüber. Und da ist es genauso, ja, dass wir mehr Daten brauchen über unsere Branche nach wie vor. Immer wieder mit Umfragen agieren, um ein Gefühl zu bekommen, wo stehen wir wirklich? Weil oftmals ist es, der eine behauptet dies, der andere ist das. Du bist in einem kleinen Mikrokosmos, sagst, okay, wir wissen, was wir Gehälter zahlen, was zahlen andere, um da einen Überblick zu kriegen. Und so ist es halt für allen. Ja.
Aber das finde ich ja beispielsweise ist eine Geschichte, die, als ich das damals mitbekommen habe, ich auch sehr, sehr gut beschreibend und wichtig finde, die auch weiter zu erzählen. Das heißt, die Tatsache, dass es so eine Krisensituation brauchte, um die eigene Größe überhaupt sehen zu können. Und diese Aufgabe, dann erstmal sozusagen überhaupt zu wissen, wer ist man, und von da aus sich weiterzuentwickeln, das ist eine Story, die müsste man noch ein paar Mal häufiger erzählen, glaube ich.
Und so ist es halt im Personal genauso. Wenn wir das alle die gleiche Geschichte draußen erzählen würden, würde sich auch das Image deutlich verstärken. Wir hätten eine höhere Reichweite, eine viel größere Strahlkraft. Ja, wir kommen ganz anders auch in Medien danach hervor. Ich meine, wie schwer war es für uns früher in den Medien wie einer W&V, einer Horizont mal einen Artikel zu platzieren? Heute viel, viel einfacher. Ja. Heute, ja, ich meine, wir haben es gesehen, wo wir in den letzten 2 Jahren waren. Leider mit den falschen Botschaften. Ja, oder in dem Moment den richtigen Botschaften, aber nicht führend für oder hilfreich für unsere Branche. Und ja, an die eigene Nase fassen, mitgestalten und Veränderung beibringen, so wie das alle Branchen gerade tun müssen. Da sind wir keine Ausnahme und kein Spezialfall, weil es hat hausgemacht, das ist bei allen Branchen hausgemacht. Und wir sind halt jetzt nochmal zusätzlich, haben das den Rucksack Corona hinten auf in der Vergangenheit, können sie aber als Chance nutzen. Und gerade dieses Zusammenrutschen hilft vielleicht.
Ja, deswegen finde ich so, ja, die ganzen Initiativen, was auch schon gut ist. Also ich habe, oder auch Leute, die mich kontaktiert haben, unter anderem der Blog Fairgency, wenn es jetzt um Agenturen gerade geht, ne, wo die unterschiedlichsten Agenturen irgendwie Geschichten erzählen, wie sie es machen und dann über alles Mögliche zu, wie stellen wir uns intern auf, ne, wie haben wir das mit dem Gehalt gelöst, wie kommunizieren wir intern, all diese wirklichen Geschichten, die halt da intern drin stecken, halt nach außen tragen, wo Leute sich die halt einfach durchlesen können. Wenn man damit noch Kommunikation macht, genau das sind Formate, die auch unterstützt werden müssen und die es, also die schon bestehenden, die es gibt, auf jeden Fall und sich auch immer, wenn man neue Ideen hat,
und austauschen. Dahinter also das klemmen ist ja und Neues machen. Du kannst ja voneinander lernen. Es ist ja gar nicht, dass man das selbst alles machen muss und mit sich selbst ausmachen.
Ja, total.
Aber wenn du dich mit anderen Agenturen austauschst, und das ist das Wertvollste für mich, warum ich überhaupt diesen Verbandsjob mache. Ich habe ja nichts davon direkt zu sagen, weil dieser Austausch, und den ich da erlebe mit allen, das ist sowas von unfassbarem Wert, den habe ich sonst nicht in der Breite, ja, wo ich Dinge lerne, wie machen die das, ausdiskutieren, sagen, guck mal, wir haben die Problematik, wie hast du das gelöst, was sind eure Gehaltsthemen, es geht dahin, also wenn man dann offenen Austausch hat, dann ist das unbezahlbar eigentlich und genau darum geht's. Man muss voneinander lernen, aus anderen Branchen lernen, wie haben die es gemacht, aus Erfahrung, was kann man adaptieren, was können wir neu entwickeln und das ist ein Punkt, wo man in offenen Kommunikation muss und vor allem auch mit den Leuten. Ja, das ist auch, wie gesagt, nicht nur der Agenturinhaber ein Thema, die miteinander diskutieren sollen, sondern auch mit anderen Lösungsansätze finden, dem offen gegenüber sein. Das ist auch eine Haltungsfrage, wie offen bin ich denn neuen Themen oder nicht.
Ja. Ich würde jetzt gerne noch mal auf einen Aspekt kommen, der hat mit allem zu tun natürlich, worüber wir gerade gesprochen haben, und zwar das, was die Produkte und Leistungen sozusagen eigentlich der gesamten Branche ist. Der Grund, warum ich das wichtig finde, ist, dass wir natürlich gemerkt haben, dass wir einen ganz schönen Irrsinn veranstaltet haben, ne? Mit den größten Veranstaltungen, mit den größten Budgets, und haben von allem in den letzten Jahrzehnten, sage ich jetzt mal, immer mehr, immer größer, immer weiter, immer aufwendiger. Ne? Diese ganze Messe- und Eventtourismus, der da existiert, wo die Leute um die halbe Welt fliegen, der ist ja aus Gründen, die Pandemie hat das nur noch deutlicher gemacht, aber aus Gründen von Nachhaltigkeit, Diversität, Zugänglichkeit etc. ist das ja durchaus in Frage zu stellen. Das heißt, ich könnte ja, das ist jetzt nur teilweise zynisch gemeint, das Personalproblem damit lösen, dass ich einfach weniger Personal brauche und dass man beispielsweise auch viel mehr lokaler, viel mehr kleiner und viel weniger sozusagen diesen Irrsinn betreibt, der natürlich auch hier und da stattgefunden hat. Also das heißt, auf einem Planeten, der nun mal ökologisch nicht in bester Verfassung ist und auch von den Ressourcen her begrenzt, ist das ja eine Überlegung. Seht ihr das auch so? Die Frage geht an euch beide, auch aus eurer Perspektive sozusagen, weil das betrifft ja jede Art von PR und Marketing, dass man da einfach auch weniger mit mehr Purpose ist immer das Stichwort, ne, mit mehr Sinnhaftigkeit auch in Frage stellt, sodass am Ende die Branche vielleicht kleiner, aber besser ist?
Das ist ja, was ich vorhin schon erwähnt hatte, was Mitarbeiter die sinnstiftende Arbeit letztendlich damit zu tun hat. Und da hat Nachhaltigkeit ist auch ein großes Thema, gar keine Frage. Nicht erst seit jetzt der Pandemie und im letzten Jahr, sondern das spielt ja schon eine Zeit lang mit, wo man sich manchmal die Sinnfrage gestellt hat, muss denn das sein, was kommt denn hinten raus? Also warum mache ich diese Veranstaltung und was kriege ich hinten raus? Und wie kann ich das optimieren, was ich da rauskriege? Ja, da muss ich mir natürlich auch die Art und Weise machen. Das höher, schneller, weiter ist das eine. Ja, brauche ich das? Brauche ich die 5000 Scheinwerfer in der Decke oder tun es auch 5? Ne? Das ist einfach eine Frage des Inhaltes nach oder was ich damit erreichen will. Manchmal brauchst du das vielleicht, aber nicht immer. Definitiv. Und genauso bei anderen Dingen. Man wird sich mehr die Frage stellen, für was ist es gut? Wie viel Zeit und Vorlauf nehme ich mir? Und was macht wirklich Sinn? Und wofür mache ich das eigentlich? Also auf was zahlt das denn ein und kann ich das nachher mit erreichen? Ja, und man muss nicht durch die ganze Welt fliegen. Definitiv nicht. Das ist ab und zu mal sicherlich sinnvoll, aber man muss nicht für alles Ding permanent im Flieger hocken. Die Zeit ist ja auch so ein Thema. Wir haben ja unser großes Problem ist ja auch ein Zeitthema. Die Leute waren viel überfrachtet vor, du wusstest überhaupt nicht mehr, wo du hingehen sollst. Wir haben gebuhlt um Leute, die auf Veranstaltungen gehen, damit du eine Veranstaltung vollkriegst. Ja. Das kann es natürlich nicht sein, ja, sondern musst du ja natürlich fragen, wie viel gibt's denn da und wie viel gibt's gleichzeitig. Ja. Macht das Sinn, momentan Messen zu veranstalten, die zeitgleich sind, die gleichen Zielgruppen abdecken, riesige Messen, weil sie vom Terminkalender zusammengeschoben sind, nur damit die Messen gemacht sind. Totaler Humbug natürlich. Ja. Auch gar nicht mehr darstellbar, nicht mehr sinnhaftig. Und da stellt sich die Frage, wie wird das in Zukunft laufen? Ich sprach vorhin schon zu sagen, was kann ich mir noch leisten, was kann ich mir nicht leisten? Und wo muss es einfach noch mehr Equipment und noch mehr Show sein? Gehört vielleicht manchmal zu dem Mensch dazu, sodass wir so ein bisschen gestrickt sind. Ne? Aber das wird natürlich auch eine... Das Kommunikationsverhalten verändert sich, auch eine alte Floskel, aber im Endeffekt, unser Leben hat sich ja auch ein Stückchen mit Corona verändert, wie wir agieren, was uns wichtig ist, unser Privatleben. Und das hat natürlich auch einen Einfluss auf das, was du nachher veranstaltest.
Ja, ich glaube, dazu ist auch nochmal wichtig, also klar, jetzt, das ist die irgendwie ökologische Nachhaltigkeit, aber es gibt unglaublich viele Dimensionen mittlerweile von Nachhaltigkeit, über die wir hier ja auch sprechen können. Ich glaube, dann könnte man nochmal eine einzelne Podcast-Folge zu machen, wenn man das auf unsere Branche nehmen kann. Ich glaube, daraus zu nehmen nochmal jetzt, für mich ist halt ja, das, was Jan gesagt hat, mit der Sinnhaftigkeit und mit dem gut gemeinten Purpose, den es da gibt, der sich vor einiger Zeit immer gut auf die Fahne geschrieben wurde, halt auch häufig. Na, aber jetzt ist es halt so. Also du musst etwas sinnstiftendes Tun. Und ich kann es von uns sagen, es geht so viel über die Geschichte. Also das ist gerade jetzt sehr speziell bei uns. Ne? Eben was sehr speziell aufs Event und auf die Veranstaltung. Und bei uns kommt es immer sehr eigentlich auf den Inhalt an. Also wir denken gar nicht so jetzt im Produkt. Produkte gibt es bei uns im Prinzip dann eh nicht. Dann ist es halt die Dienstleistung, wenn wir es jetzt irgendwie so erstellen werden. Außer unser PR-Studio, das ist jetzt auch irgendwo ein Produkt vielleicht. Gut, aber ja, damit einfach mit den Inhalten sinnstiftende Dinge zu unterstützen. Also das ist auch eine Art und Weise. Ne? Wir erzählen nicht jede Geschichte, nur weil wir dafür Geld bekommen. So klar, auch als junges Unternehmen, dann denkst du, cool, irgendwie, ich will wachsen, ich brauche Partner. Und natürlich, was steht für uns bei Wachstum im Vordergrund? Das ist halt auch Geld, ne? Wirtschaftliche Entscheidungen, die du treffen musst. Aber du musst halt auch gucken, was erzählen wir. Wir wollen nur Dinge halt erzählen, sinnstiftend, die zu einer wünschenswerten Zukunft beitragen, die anderen Leuten helfen, die auch in diesem Thema Nachhaltigkeit zum Beispiel sind, in welcher Dimension auch immer, oder die eine Branche verändern, ob es jetzt irgendwie Startups sind, ob es Mittelständler sind, ob es sogar Konzerne sind oder Teilunits davon. Es geht halt wirklich um diese ganzen Inhalte und um die Transparenz auch dahinter. Also das ist das Wichtigste. Und eben kam mir noch ein Gedanke, bei dem allen ist, bei uns in jeder Branche steht halt der Mensch im Vordergrund. Das ist das auch, was Jörn eben schon gesagt hat. Es geht so viel mehr jetzt um den Menschen. Also wenn nicht jetzt, gerade jetzt, wann halt dann? Und dass man auch einfach die Menschen, die bei einem arbeiten, mit einem arbeiten, vor allem bei und für, ist das ist eigentlich sogar das falsche Wort, fragen, was möchtet ihr denn? Das ist es, diese Flexibilität zu haben. Wir haben auch mal darüber diskutiert, ich schweife jetzt kurz ab, es tut mir leid, aber der Gedanke kommt mir gerade noch, brauchen wir überhaupt ein Büro? Also das jetzt nochmal um da
vorne. Diskussion führen wir alle gerade.
Ja, haben wir uns gefragt.
Wir auch.
Haben uns gefragt,
wie viel brauchen wir noch, wie viel Flexarbeit? Genau. Da gibt es die Leute, die sagen, ich brauche einen Arbeitsplatz, ja, genau. Ich brauche einen festen Schreibtisch, ich will jeden Tag da sein, ja. Andere, ich will gar nicht da sein. Du brauchst ihn als Kongregationsort. Wir hatten schon diskutiert, gibt es überhaupt noch ein Büro? Also wirklich, gibt es noch ein virtuelles Büro und jeder arbeitet irgendwo? Da war aber einhellig die Meinung, das geht nicht. Also von dem, wir haben wirklich Workshops mit den Mitarbeitern gemacht, sondern Taskforce gebildet. Dann haben wir das mal diskutiert. Sie sagen, brauchst du denn überhaupt noch ein Büro? Ich sagte, es kostet uns nur Geld, brauchst du es noch? Konnte sich keiner vorstellen, um ehrlich zu sein. Also so progressiv waren wir dann doch nicht.
Blogbeiträgen diskutiert. Nein, ist ja auch ein... Ja, nee, ist auch bei uns so. Ich sitze hier in einem Raum unseres Büros, weil wir uns aber nicht dafür entschieden haben, wir brauchen einen Ort, wo die Menschen hinkommen müssen, sondern wir möchten einen Ort haben, wo sie hinkommen können. Und das ist auch eher wie so ein, wir sagen immer lieb, Second Home irgendwie. Du kannst hier hinkommen, wenn du arbeiten willst. Und diese, je mehr du Menschen das, glaube ich, auch als Wahl stellst, du kannst hier hinkommen und je mehr Spaß macht, irgendwie zusammen zu sein, desto häufiger kommen die auch. Wenn du es vorschreibst, dann oder sagst, na hier, ihr müsst irgendwie auch 3 Tage die Woche hier sein. So, warum? Also kann ich verstehen, in irgendwie anders, wenn du es von deiner Anwesenheit an dem physischen Ort abhängig ist, dann ja, aber überall, wo es möglich ist, gibt komplett 100%ige Freiheit. Ich möchte halt, dass da steht, überall ist 100% Homeoffice möglich. Und dann werden trotzdem irgendwie mindestens 50% dauerhaft in den Büros sitzen, weil sie es halt cool finden, weil sie miteinander sein wollen. Und das ist halt so die Überzeugung, die ich da habe. Aber ja, ich habe auch gerne einen physischen Ort, wo ich mit den Menschen aus dem Team und so zusammenkomme. Definitiv. Aber deswegen, und das sind halt die Themen, ein abschließender Satz, das sind die Themen, man diskutiert immer so darüber, aber die einzelnen Menschen einfach mal danach zu fragen, was sie wollen. Und das auch bei den, ja, wie wollt ihr arbeiten? Und deshalb wird es so unterschiedliche Sachen geben. Vor allem, wenn du die Leute siehst, die bei dir schon arbeiten länger und die, mit denen du schon länger zusammenarbeitest, die auch irgendwie schon zum Beispiel Senior sind in den Agenturen oder so, ne? Die haben noch eine ganz andere Vorstellung von ihrer Arbeit oder die haben das gerne, dass sie morgens um 9 zur Arbeit gehen und um 17, 18, 19 Uhr nach Hause, wann auch immer, dann kommen da aber ganz junge, die wollen es ganz anders. Und dass du aber die Challenge ist, alles zusammenzubekommen. Und dass man trotzdem miteinander arbeiten kann und nicht auf einmal jemandem vorschreibt, du musst jetzt aber trotzdem
jeder muss da ein Stück anpassen. Also,
und das ist
die Challenge. Das ist auch ein Thema. Jeder kann natürlich nicht das machen, was eben alleine passt. Ja. Alles muss ich danach richten. Das ist ein Miteinander. Und natürlich musst du alle Generationen fragen. Und aber auch da muss ich dir widersprechen. Auch in den jungen Generationen gibt es ganz unterschiedliche Ideen davon. Das ist das Lustige. Also nicht so die Jungen und die Alten und die Erfahrenen und die und so, sondern auch da gibt es total unterschiedliche Lebensmodelle. Ja, und ja, was man sicherlich auch sagen muss, durch die Pandemie haben sich Familien auch etwas verändert. Ja, du hast andere Rollen übernommen zu Hause, dass die gar nicht mehr so einfach in das alte Modell zurück können, zu sagen, also wenn man mal dem klassischen Modell früher war, Frau zu Haus, Mann beim Arbeiten, ne, überspitzt mit den Kindern, du hast jetzt ganz andere Rollen übernommen, automatisiert, ja. Und die sind ja da, die kannst du ja nicht einfach auflösen, sagen, jetzt ist wieder alles beim Gleichen, der eine geht arbeiten, der andere nicht. Und das verändert sich ja im Gesamten auch, ja. Und ich glaube, da liegt schon, auch viel Potenzial drin, wie man arbeitet und wie kriegt man vor allem eine gewisse Effizienz auch in den Projekten rein. Wir haben ja auch teilweise Zeug gemacht, wo du denkst, wie dämlich ist es denn, ja? Wie kriegst du da eine Schnelligkeit rein? Das ist eigentlich schon so ein spannender Punkt, was das Ganze interessant macht. Also wie funktionieren Events in Zukunft, wie sinnhaftig sind, wie arbeitest du mit Kunden zusammen, wie bekommst du eine Schnelligkeit rein, eine Einfachkeit, wo kannst du Digitalisierung mit reinnehmen, damit die Sachen einfacher, günstiger werden und du auch nicht so viel Personaleinsatz brauchst dafür, sondern die Ressourcen, die du personell hast, zielgerichtet einsetzen kannst. Also sagen, okay, ich habe den Freiraum, auch mal über was Neues nachzudenken, um es besser zu machen und nicht nur abzuarbeiten. Also das sind spannende Aufgaben, wenn man das erreicht. Und auch da muss man, wie gesagt, auch mit der Kundschaft neue Wege gehen. Und das ist die Frage, wie das nachher funktioniert. Bin ich auch sehr gespannt drauf.
Eine abschließende Frage noch an euch beide auch, mit der Bitte um Einschätzung. Ich meine, eine Sache, die natürlich die letzten 2 Jahre auch eine große Rolle gespielt hat, ist jede Form von digitaler Transformation. Die trägt ja auch dazu bei, eine gewisse Attraktivität für junge Talente oder überhaupt für Menschen zu haben. Das Homeoffice-Thema gehört dazu. Es trägt auch dazu bei, dass man nachhaltiger ist, weniger reisen muss und all diese Geschichten. Auch da steckt viel Hoffnung drin, weil natürlich viele Tools jetzt eingesetzt wurden. Videokonferenz, wir machen den Podcast jetzt hier auch nicht in Person, sondern haben gesagt, das geht ja auch so. Bis auf die kleinen sozusagen Übersprecher, die wir immer logischerweise haben. Aber das macht nichts, da ist man dran gewöhnt. Was glaubt ihr, wie langlebig ist diese Transformation, die da jetzt stattgefunden hat? Oder kommt da auch dann wieder die Aussage zum Tragen, das wollen wir jetzt nicht mehr und dass dann sozusagen der Einsatz digitaler Formate und im Event-Kontext sind das eben auch virtuelle Events, im Grunde wieder komplett gegen Null geht. Wie schätzt ihr beide das aus eurem Blickwinkel ein?
Also ich glaube, ich starte jetzt mal rein, gegen Null wird es auf gar keinen Fall gehen. Es ist ein Bestandteil, einer, der überhaupt gar nicht mehr weggehen wird. Ich glaube, es ist eine Frage der Effizienz. Also man fragt sich vielmehr, fährt man da jetzt gerade hin, jetzt mal, also ne, für Termine, sage ich jetzt mal, oder machen wir das digital? Für bestimmte Dinge, jetzt wo man es vor allem wieder kann, wie zum Beispiel mal Workshops oder so, ist es halt einfach in Person besser. Also du kommst immer noch meiner Meinung nach zu anderen Ergebnissen und es ist irgendwie besser, du gehst tiefer rein, vor allem wenn wir über Kommunikation sprechen, wenn wir über persönliche Dinge sprechen, was Menschen sagen. Es ist toller, physisch in einem Raum zu sitzen und darüber zu sprechen. Aber trotzdem gehört für mich alles, was digital ist, ob ich es komplett dazu. Das wird nicht mehr weggehen. Das wird sich noch viel mehr ändern und noch viel mehr Möglichkeiten geben. Ich bin gespannt, was Jörn gleich sagt, weil das bei der Eventbranche natürlich nochmal ein ganz anderes Thema ist. Aber also gegen Null wird es auf gar keinen Fall gehen. Und es gehört dazu wie, keine Ahnung, es ist nicht Topf zum Deckel, geht nicht mehr weg.
Das könnt ihr jetzt ja, Jörn, ergänzen mit dem Blickwinkel auf virtuelle Events. Da wissen wir ja auch, ne, aktuell zumindest schreien alle auch endlich wieder reale Events, rennen da hin. Und die Leute, die das virtuell anbieten.
Genau, was haben wir erlebt? Live war von heute auf morgen weg. Wir haben dann letztendlich virtuelle Events angefangen, in den Kinderschuhen gesteckt, ausprobiert, gemacht, getan, auf die Schnauze gefallen, wieder aufgestanden, weitergemacht, neue Dinge entwickelt. Also da ist ja eine ganze Menge passiert. So, man hat sich dran gewöhnt. Man hat dann schon gemerkt, dass es so die Zoom-Fatigue gab nachher. Also das war schon ein Punkt, wo man gesagt hat, momentan alle wollen sich wieder live treffen. Das wird aber auch wieder zurückgehen. Es wird sich auf ein normales Niveau einpendeln, dass du beides hast. Ja, also Hybrid, was auch immer nachher Hybrid ist, auch nochmal ein eigener Podcast notwendig dafür. Aber sagen, dass digitale Formate total Sinn machen manchmal oder eine Verlängerung oder die Verlängerung anders. Ich meine, das war ja schon vor Corona so. Also das ist ja kein Corona-Fall. Corona hat das Ganze verstärkt und hat den Teilnehmern draußen gelernt, wie man mit solchen Dingen umgeht. Ja, also so das meine Eltern halt auch mit 80 ein Zoom-Meeting mehr oder weniger bedienen können, ja, aber damit sich auseinandersetzen und die Dinge funktionieren, ja, oder ich nicht für Meetings, für ein Stundenmeeting nach Berlin fliegen muss oder irgendwo, das mache ich digital, völlig normal. Das Miteinanderarbeiten, du sprachst vorhin schon von Workshops, Nähe, diese zwischenmenschlich spüren, das kannst du nicht digital leisten. Das wirst du live leisten können. Insofern haben beide Sachen völlig ihre Berechtigung. Du wirst den Mitteleinsatz wählen nachher für dem, was du vom Ziel her denken. Also du musst eigentlich immer vom Ziel her denken und zu sagen, was ist der richtige Mitteleinsatz, um dieses Ziel zu erreichen. Das kann beides sein, das kann nur das eine sein, kommt wirklich drauf an. Und weil du so sprachst, in der Arbeitswelt an für sich, also in unserer eigenen Arbeitswelt, ja, da wird es natürlich bleiben und es wird digitaler werden. Also das ist ja auch gar nicht anders möglich. Also wir haben, keine Ahnung, ich glaube Ende 2017, 2018, komplette EDV. Wir haben riesige Summen investiert damals, um alles zu digitalisieren. Wir waren 2018 schon voll in der Cloud. Du konntest von zu Hause voll arbeiten. Also es hat keinen Unterschied gemacht. Und das sind Themen, die bleiben natürlich, ja, weil du mobil bist und es hat uns natürlich auch auf Produktion, du bist auf einer Veranstaltung, musst genauso arbeiten können, musst keine Festplatten mit dir rumschleifen und so weiter. Ich meine, das ist jetzt echt schon x Jahre her, darf man heute eigentlich gar nicht mehr drüber reden, weil es völliger Standard ist. Ja, das sind Themen, die also völlig normal sind, dass jeder einen Laptop hat und keinen festen Desktop-Arbeitsplatz mehr. Das ist bei uns seit 15 Jahren, also seit es Laptops eigentlich schon gibt, gang und gäbe. Ja. Oder die Buchhaltung, die hat noch einen EDV-Rechner und selbst der ist eigentlich mittlerweile mobil geworden. Ja. Also das ist ein Thema, was völlig normal ist und Videokonferenzen auch völlig normal. Und das, was es ab und zu mal schwierig macht, du hast einen Teil im Büro, einen Teil von zu Hause, wie kriegst du die in so einer Diskussion gut eingebunden? Das ist nicht immer ganz so einfach, geht aber im Notfall auch. Braucht ein bisschen Disziplin und musst halt gucken, wie du die Dinge organisierst. Das ist eine andere Arbeitsweise. Aber warum nicht? Und die Digitalisierung wird noch einiges notwendig haben für uns, damit Prozesse schneller gehen, damit du Dinge nicht mehr so manuell machen musst und deinen Kopf wirklich für die relevanten Themen nutzen kannst oder die Ressource dafür.
Ja, ich kann nur da abschließend noch dazu nur noch abschließend sagen, so um den Satzbau. Ich bin mir ganz sicher, dass unsere Agentur, wir wären jetzt nicht da, wo wir sind, hätte es Corona nicht gegeben und wäre die Arbeitsweise nicht so digital gewesen, wie sie jetzt ist. Weil genau in diesem Punkt, den Jörn eben gesagt hast, du bist für irgendwie einen Stundentermin nach Berlin gefahren oder gerade wenn du einen neuen Partner kennenlernst, du bist dahin gefahren, du wolltest das vor Ort machen. Und wenn wir jetzt irgendwie zum Beispiel für einen Partner, mit dem wir zusammenarbeiten wollen, wären wir nach Köln gefahren, wäre ein ganzer Tag weg gewesen. Vielleicht hätten wir da noch geschlafen über Nacht, weil wir dann pünktlich da sein wollten oder so. Und jetzt hatten wir die Möglichkeit, morgens um 9 mit jemandem in München zu sprechen, um 11 in Köln, um 13 Uhr in Berlin. So, und das waren harte Tage. Du saßt halt nur vor deinem Rechner. Aber das hätten wir sonst in dieser Form nicht gehabt.
Hat
das
aber auch, definitiv Nachteile, wenn man sagt, man war mal unterwegs und kam mal runter. Du wirst halt schnelllebiger. Und wenn man mal zurückblickt, 30 Jahre, es gab noch kein Smartphone oder noch kein Handy. Wir haben ja Veranstaltungen gemacht mit dem Fax und Telefon. Ja? Also es war halt viel langsamer und die Welt wird immer schneller. Und das ist natürlich auch eine Gefahr der Schnelligkeit, dass du die Pausen zwischendrin, die Regenerationsphasen, auch der Mitarbeiter, dass die komplett fehlen. Ja? Und wie viel haben wir, die gerne mal ein halbes Jahr oder mal ein paar Monate aussteigen? Gerade bei den Freelancern ist es sehr gang und gäbe. Da arbeite ich mal und dann bin ich mal wieder 2 Monate weg, nehme ich keinen Job an und dafür arbeite ich dann wieder ein bisschen weniger, mehr.
Ja, das nicht. Aber diese Dynamik spürst du, wenn du gerade ein Unternehmen gründest als Gründer,
ich sage ja nur, das kommt.
Das ist egal.
Und du sagst natürlich zu Recht, wenn du gründest, kannst du diese neue Dynamik mitnehmen. Du hast keinen Change, den du machen musst, ja, wie ein Unternehmen, was 20 Jahre so gearbeitet hat und du das umbiegen musst und die Leute umgewöhnen musst, weil sie es halt so gelernt haben. Das ist natürlich deutlich größerer Kraftakt, als wenn du sagst, hey, ich fange komplett auf der grünen Wiese an und wir fangen im Kleinen an, die Dinge anders zu entwickeln.
Jule, die beiden älteren Herren in dieser Runde erinnern sich auch noch an die Zeit sozusagen, wo du jetzt gerade drin steckst. Insofern ist das alles definitiv nachvollziehbar. Liebe Jule, lieber Jörn, vielen Dank dafür. Das war ein sehr interessantes, gutes Gespräch. Mehr als viel Blabla, was man irgendwo hört, sondern auch mal Dinge auf den Punkt gebracht. Das finde ich immer sozusagen besonders gut. Wir sollten tatsächlich dann mal drüber reden, wie nicht nur jeder Einzelne, so wie Jule das beschrieben hat, etwas ändern kann, sondern es ist auch, glaube ich, sehr gut deutlich geworden, wie wichtig und selbst wenn es vom Image her vielleicht ein bisschen angestaubt klingt, was ein Verband leisten kann. Also das heißt, es braucht sicherlich beides. Die Bewerbung von The Trailblazers für einen Verband geht bestimmt bald irgendwo ein. Ich kann das nur von außen sagen, es braucht die Taten jedes Einzelnen in allen Themen sowieso. Aber es braucht eben auch, und das sehen wir ja in vielen Bewegungen bis hin zu Protestbewegungen von Fridays for Future, dass es auch irgendwie einen großen Rahmen braucht, damit die Leute auch wissen, hey, ich bin mit meiner Idee Teil einer größeren Geschichte, die eben auch viele andere Menschen sozusagen so mittragen. Und ich glaube und hoffe, dass auch die Zuhörer das in diesem Podcast mitgenommen haben, dass das zwischen euch beiden eben doch sehr viel Konsens erzeugt hat. Ich habe ja am Anfang noch gesagt, dass der noch nicht da ist, aber ich habe ihn jetzt gesehen. Es hat mich sehr gefreut. Vielen Dank an euch beide, dass ihr meine Gäste.
Gerne geschehen.
Super gerne, danke dir.